Titus 3. In dem letzten Kapitel hat Gott uns viele praktische Anweisungen gegeben für verschiedene Bereiche in unserem Leben, für verschiedene Abschnitte in unserem Leben. Und jetzt im Kapitel 3 wird Gott uns so zum Abschluss nochmal so einige sehr kurze allgemeine Anweisungen geben. Und das erste ist auch ein sehr interessanter Bereich, das betrifft unser Verhalten als Staatsbürger. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere sie, ist auch spannend, Paulus sagt, erinnere sie. Wir müssen manchmal erinnert werden an Dinge, die wir schon wissen. Ist es euch schon ab und zu passiert, dass ich was gepredigt habe, was ihr schon mal gehört habt? Das meiste davon, oder? Wenn wir längere Zeit mit den Herren gehen, ich hoffe zumindest die wichtigen Prinzipien aus Gottes Wort kennen wir alle. Aber leben wir sie auch? Wir müssen immer erinnert werden. Das meiste, was ich hier tue, ist erinnern. Ich glaube, statistisch gesehen, man merkt sich 7% von dem, was man hört. Also wir brauchen das, immer wieder erinnert zu werden. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich werde nicht müde, darin auch immer wieder zu erinnern. Und so sagt auch hier, ich erinnere euch oder trägt dem Titus auf, erinnere sie, staatlichen Gewalten, staatliches in Klammer, das ist nicht im Originaltext, es geht um Regierung, Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Also wir Christen, wir sollten die besten, vorbildlichsten Bürger eines Landes sein. Erinnere sie, untertan zu sein. Wir alle sind berufen, demütig zu sein, uns unterzuordnen, gehorsam zu sein hier. Sei es im Wirtschaftsrecht, was diese Dinge anbelangt, Steuerrecht, Straßenverkehrsordnung, das fällt uns oft am schwersten, ne? Strafrecht natürlich. Es soll gehorsam sein. Und ich denke, wir sollten Beamten, sagen wir Polizisten, Richtern, unserem Bürgermeister, anderen Leuten im Dienst der Regierung mit Respekt und mit Freundlichkeit begegnen. Sollen vor allem auch für sie beten. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur schimpfen über unsere Regierung, sondern vor allem für sie beten. Wir sollen untertan sein, wir sollen gehorsam sein. Wem gefällt das, wenn ihr das lest? Sind das denn so Worte, die uns ein bisschen gegen den Strich gehen, so unserem Fleisch? Diesen sündigen Anteil an uns, an unserem Leben. Die Bibel nennt das Fleisch. Unterordnen, gehorsam sein. Aber wir Christen, wir sollten eigentlich in keinem Bereich unseres Lebens eine rebellische Einstellung haben. Das ist ein Zeichen für geistliche Unreife. Und für uns hat dieses Wort, gerade das Wort unterordnen, welche Reaktion löst das bei euch aus, wenn ihr das hört? Oder es hat oft so einen negativen Beigeschmack. Unterordnen. Aber im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass ich mich einordne in Gottes Ordnung. Dass ich Gottes Plan für mein Leben annehme, dass ich meinen Platz einnehme, in dem er sehr für mich hat. Und das ist nichts Negatives. Das ist was sehr Positives, das ist was sehr Heiles, wenn wir den Platz ausfüllen, den Gott hat in unserem Leben. Und unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Und so hat Gott eine Familienordnung und eine Gemeindeordnung und auch eine Gesellschaftsordnung. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Regierung von Gott eingesetzt ist, sodass unser Zusammenleben in der Gesellschaft in geordneten Bahnen ablaufen kann. Bekannteste Text dazu ist wahrscheinlich Römerbrief Kapitel 13, wo Paulus über staatliche oder Regierungsautorität spricht. Und er sagt dreimal in dem Text, dass die Regierung die Dienerin Gottes ist. Eben die Dienerin Gottes, um für Ordnung und ein friedliches Zusammenleben zu sorgen in einer gefallenen Welt, in der nicht alle Menschen Gott nachfolgen wollen und Gott ehren wollen. Es ist nötig, dass wir Regierung haben und sowas wie Polizei und Militär in einer gefallenen Welt. Sonst hätten wir Anarchie. Die Leute würden sich gegenseitig umbringen. Und in Römer 13 sagt Gott uns, die Hauptaufgabe der Regierung ist, die Bösen, die Übeltäter zu bestrafen und die Guten zu belohnen. Also auf gut Deutsch, für öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das ist biblisch gesehen die Hauptaufgabe von Regierung. Aber Regierung ist die Dienerin Gottes. Ich glaube, das heißt auch, dass es okay ist und gut ist für uns Christen, ein öffentliches Amt zu übernehmen. In der Polizei zu dienen, in der Justiz, in der Armee zu dienen. Auch das kann ein Gottesdienst sein für Gott. Wie alles, was wir tun in unserem Leben. Und ich würde sagen, wir brauchen mehr Menschen in solchen Regierungspositionen, mehr Christen, mehr Menschen, die Gott ehren und auf das hören, was er uns sagt. Ich bin persönlich auch überzeugt, dass wir Christen uns zumindest als Wähler an dem politischen Prozess beteiligen sollen. Wir haben in unserem Land das Vorrecht, dass wir mitbestimmen dürfen, wer uns regiert. Und die Bibel spricht das nicht direkt an. Es gab damals keine Demokratien, im heutigen Sinn zumindest. Also ich kann euch keine Bibelstelle geben, wo steht, ihr sollt wählen gehen. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Die Bibel sagt uns, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und ich persönlich bin überzeugt, dass Wählen ein praktischer Akt der Nächstenliebe ist. Weil wir Christen, die wir Gott kennen und die wir Gottes Wort kennen, die Bibel, wir sind die Einzigen, die Gottes Willen kennen und die wirklich objektiv unterscheiden können zwischen dem, was gut ist und dem, was schlecht ist, zwischen dem, was richtig ist und dem, was falsch ist oder von mir aus auch zwischen dem, was besser ist oder schlechter ist. Wir haben den Maßstab von Gottes Wort und wir können politische Parteien und einzelne Politiker an Gottes Wort messen, an Gottes Standard. Und wir können mithelfen, dass diejenigen, die noch am ehesten, am meisten mit biblischen Werten oder biblischen Prinzipien übereinstimmen, dass die in die Regierung kommen. Ist nicht alles absolut, oft müssen wir das kleinere Übel wählen, aber wir können unterscheiden. Und so bin ich persönlich überzeugt, dass Wählen ein praktischer Akt der Nächstenliebe ist und dass es eine Verantwortung ist, die wir Christen wahrnehmen sollten in dieser Welt. Also wir erkennen, dass Regierung an sich die Dienerin Gottes ist, ist ein Segen von Gott. Selbst wenn vielleicht die Person, die gerade an der Regierung ist, oder die Personen, dass sie nicht immer Gott dienen und dass sie nicht immer Gott ehren. Aber es ist immer noch besser als Anarchie und Chaos. Wir können immer das Amt ehren und das Amt respektieren, selbst wenn sich vielleicht die Person, die das Amt ausübt, nicht so verhält, dass es ehrwürdig ist. Aber wir kennen, Regierung an und für sich ist nichts Schlechtes. Regierung ist eine Dienerin Gottes, ist von Gott eingesetzt, deswegen ehren wir das. Auf der anderen Seite erkennen wir Christen aber auch, dass Regierung die Dienerin Gottes ist. Gott hat Regierung eingesetzt. Und Gott ist absolut. Als Christen werden wir nie eine Regierung oder einen Staat oder irgendeine andere Institution verabsolutieren. Nee, nur Gott ist absolut. Und oft haben das Menschen getan, humanistische Menschen, die Gott ablehnen, die haben den Staat oder die Regierung vielerorts zum Ersatzgott erhoben, zum Ersatzerlöser, der uns den Himmel auf Erden bringen muss. Zur letztendlichen Sicherheit, die alle Probleme lösen soll. Auch zum Bestimmer von richtig und falsch. Wird oft ausgedrückt, wenn wir davon sprechen, ein souveräner Staat. Leute, biblisch gesehen gibt es keinen souveränen Staat. Biblisch gesehen gibt es nur einen, der souverän ist, und das ist Gott. Er ist der einzige Souveräne, der einzige Absolute. Also als Christen werden wir das nie tun, dass wir irgendeinen Staat oder irgendeine Institution oder irgendeine Person, und seien es wir selber, dass wir die verabsolutieren. Keine Regierung ist souverän. Genauso wie kein Familienvater oder kein Gemeindeleiter souverän ist. Wir sind alle Diener Gottes und unter Gott und seinem Wort. Und er ist der Einzige, der absolut ist und souverän ist. Alle anderen Institutionen, die Gott uns gegeben hat, haben nur abgeleitete Autorität, delegierte Autorität von Gott für ihren bestimmten Bereich. Aber wenn sie diesen Rahmen von Gott übertreten, dann haben sie nimmer Gottes Autorität und nimmer Gottes Segen. Biblisch gesehen ist Gott souverän und dann alle anderen Institutionen, Familie, Regierung, Gemeinde, sind gleichwertig nebeneinander auf einer Ebene, unter Gott. Und jede Institution hat ihren eigenen Bereich, ihre eigene Aufgabe, für die Gott ihr Autorität gegeben hat. Wenn sie diesen Rahmen verlässt, dann hat sie keine Autorität mehr von Gott. Also ein Staat oder eine Regierung hat nichts damit zu tun, sich ins Familienleben einzumischen. Das ist nicht die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Sagen wir in die Kindererziehung. Das ist biblisch gesehen die Aufgabe der Eltern, nicht der Regierung oder des Staates. Oder vielleicht vorzuschreiben, wie viele Kinder du zu haben hast oder nicht, wie es in China passiert. Eine Regierung darf sich auch nicht in Gemeindeangelegenheiten einmischen, wie Gott angebetet werden soll. Oder Leiter einsetzen in der Gemeinde, irgendwie eine Staatsreligion gründen, das ist unbiblisch. Auch umgekehrt, beides ist in der Geschichte passiert, wo die Gemeinde den Staat beherrschen wollte oder die Regierung die Gemeinde. Das ist heute üblicher. Es ist unbiblisch. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, im Kontext waren das die Steuern, und gebt Gott, was Gottes ist. Sprich euch selbst, euer Leben. Also wir sollen dem Staat, wir sollen der Regierung das geben, was ihr gebührt. Aber wir sollen ja nicht das geben, was ihr nicht gebührt. Das hat Jesus nicht gesagt. Wir geben der Regierung nicht unser Leben. Das gehört nur Gott. Wir geben ja nicht unsere Kinder zur Erziehung. Wir schulden ihr nicht absoluten Gehorsam. Wir schulden ihr nicht unsere Anbetung. Buch Daniel haben wir einige Beispiele. Daniel persönlich, wo der Herrscher damals vorgeschrieben hat, keiner darf sich niederwerfen und an irgendjemanden eine Bitte richten als nur an mich. Und Daniel hat das schlichtweg ignoriert. Er hat weiter gebetet wie bisher. Oder die drei Männer, seine drei Freunde, die in den Feuerofen geworfen wurden, weil sie sich geweigert haben, sich vor diesem Götzen, vor dieser Staatsreligion, die der König Nebukadnezar aufgerichtet hat, niederzuwerfen und es anzubeten. Wenn Regierungen sowas tun, dann übertreten sie ihre von Gott zugedachte Sphäre und haben keine Autorität mehr. Also wenn eine Regierung oder irgendeine andere Autorität, die Gott eingesetzt hat, irgendetwas verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir so sagen, wie die Jünger das gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Jünger haben das gesagt, als die Obersten ihres Volkes, der Hohe Rat, ihnen gesagt hat, ihr dürft nicht evangelisieren, ihr dürft nicht über Jesus sprechen. Haben die gesagt, nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Haben es trotzdem getan. Und das ist sehr aktuell. Denkt gerade an den Deal, den Südkorea mit den Taliban gemacht haben. Wo sie ausgemacht haben, ja, wir werden unseren Staatsangehörigen verbieten, nach Afghanistan zu gehen und zu missionieren. Ja, hallo? Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Dann müssen wir Gott mehr gehorchen, wenn Gott zu meinem Herzen sprechen würde als Südkoreaner und sagen würde, geh als Missionar nach Afghanistan, würde ich trotzdem gehen. Oder denkt an Länder, wo Evangelisieren verboten ist. Muslimische Länder. Ich glaube, in Israel ist es auch verboten. Öffentlich zumindest. Ich habe gehört von Missionaren in Frankreich, dass es da zumindest sehr schwierig ist, unter Jugendlichen zu evangelisieren. Die können keine Jugendcamps organisieren, solche Dinge. Problematisch. Hören wir auf, das Evangelium zu verkündigen, weil irgendwelche da oben beschlossen haben, ihr dürft es nicht? Nee. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn der Staat sagt, du musst dein Kind durch Abtreibung ermorden, so wie in China. Denkt an die Hebammen in Ägypten, die israelitischen. Als der Pharao befohlen hat, alle männlichen Kinder sollen umgebracht werden, die haben nicht drauf gehört. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn die Regierung verbietet, dass wir unsere Kinder züchtigen. Oder wenn der Staat verbietet, die Wahrheit zu predigen. Etwa gegen das Ausleben von Homosexualität. Auch sehr aktuelles Thema. Habt ihr sicher auch mitgekriegt von diesem Pastor in Schweden, der da verurteilt wurde und ich glaube sogar zumindest kurzfristig ins Gefängnis gekommen ist. Und inzwischen hat der Oberste Gerichtshof den freigesprochen und ich persönlich würde es auch nicht so sagen, wie der das gesagt hat. Aber es zeigt, wie aktuell das Ganze ist. Wie nahe das eigentlich unserem Leben ist, was Gott hier sagt, in seinem Wort. Und es gibt Situationen, wo wir als Christen sagen müssen, nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also biblische Christen werden nie den Fehler machen, dass sie den Staat verabsolutieren, dass sie sich von einer Regierung vereinnahmen lassen, so wie das vielen passiert ist im Dritten Reich, die mitgemacht haben bei Gräueltaten mit den Argumenten, wir haben ja nur Befehle ausgeführt. Oder das war ja gesetzlich gedeckt, das war die Rechtssituation damals in diesem Staat. Nee, der Staat ist nicht souverän, Gott ist souverän. Und ein Gesetz, das gegen Gottes Wort ist oder gegen Gottes Charakter ist, das ist Unrecht. Egal, ob es in einem Land vielleicht auf legalem Weg sogar zu Recht geworden ist. Es ist trotzdem Unrecht. Wir stehen unter Gott, unter seinem Wort, unter seinem Gesetz, bevor wir unter irgendwas anderem stehen. Und Gott ist der einzig souveräne Herrscher über unser Leben. Er ist der einzige souveräne, absolute. Und deswegen dürfen wir Christen nie irgendjemanden oder irgendetwas anderes verabsolutieren, außer Gott selbst. Nicht unseren Staat, nicht unsere Kultur, nicht mal uns selbst. Und ich mag das, da ist diese wunderbare Ausgewogenheit in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort. Einmal mehr. Also wir sollen versuchen, die besten, vorbildlichsten Staatsbürger zu sein, aber wir werden der Regierung nie erlauben, Gottes Platz einzunehmen in unserem Leben und Gott zu spielen in unserem Leben. Wir sind wunderbare, freie Menschen unter Gott. Also erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und sagt, zu jedem guten Werk bereit sein. Wir sind nicht nur Bürger unseres Landes, wir sind Bürger des Himmels. Wir bauen Gottes Reich. Und so wollen wir nicht nur die Einstellung haben, okay, wir gehorchen, wir tun das Minimum, sondern darüber hinaus sagt er, nee, wir wollen zu jedem guten Werk bereit sein. Und ich möchte, dass ihr das nicht überseht in unserer Bibelstelle, in dem ganzen Kontext. Der ganze Kontext ist eigentlich eine Betonung, Zeugnis für Jesus zu sein, in jedem Bereich unseres Lebens, jeden Lebensabschnitt. Das sollte die Leidenschaft unseres Lebens sein. Ich will Gott ehren, ich will Gott verherrlichen mit meinem Leben. Das ist der Kontext hier. Jesus hat uns gerettet. Jesus hat uns Gnade geschenkt, haben wir letztes Mal ausführlich darüber gesprochen, über Gottes Gnade in unserem Leben. Und wir sind gerettet nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Aus Glauben allein. Durch Gnade, durch unverdiente Gunst. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Deswegen kommen wir in Beziehung mit Gott. Und Gott schenkt uns Gnade für ein Jesus-ähnliches Leben. Das ist auch wieder was wir nicht aus eigener Kraft tun können. Sondern Jesus will es durch uns tun. Aber wenn wir Gnade betonen, lass uns auch nicht vergessen, hier in dem Kontext, dass Paulus 4-mal sagt, dass wir gute Werke tun sollen. Lies mal durch, 4-mal wird es erwähnt in diesem Kontext und das ist was uns auffallen sollte. Wenn wir die Bibel lesen und es wird in einem Abschnitt etwas immer wieder wiederholt, dann lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit darauf. 4-mal sagt er, gute Werke, das soll unser Leben kennzeichnen. Gute Werke sind die Visitenkarte für uns Christen. Dadurch sollen wir auffallen, dass wir Menschen sind, die schlicht und einfach Gutes tun. Dass selbst Kritiker sagen, ich will nichts von Jesus hören und ich kann es eigentlich nicht ausstehen, wenn diese Christen ständig von Jesus reden. Aber Mann, das sind gute Leute, diese Jesus-Nachfolger. Das sind Menschen, die viel Gutes tun. Das ist unsere Visitenkarte. So soll es sein. Das ist normales Christentum. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also was ist unser Licht als Christen in dieser finsteren Welt? Das sind die guten Werke, die wir tun in Jesu Namen. Das ist, was die Menschen auf Gott hinweist. Also wir sind nicht gerettet durch gute Werke, aber wir sind gerettet für gute Werke aus unserer Beziehung mit Jesus. Die Bibel ist ja ganz klar. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Stelle, die ihr alle kennt. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann heißt es im Vers 10 weiter, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Leute, Gott hat euch nicht gerettet, damit ihr einmal in der Woche in der Gemeinde im Gottesdienst mit eurem Hintern einen Stuhl anwärmt. Ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe. Dafür hat Gott euch nicht gerettet. Sondern Gott hat uns gerettet zu guten Werken. Gott hat einen Plan für dich. Gott will dich gebrauchen. Er hat gute Werke für dich. Das ist wichtig. Lest hier im Kapitel 2 den Vers 14. Nochmal. Spricht hier über Jesus Christus. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dafür hat er uns erlöst. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Betont es. Ist wichtig. Bist du eifrig in guten Werken? Ist es dein Herz? Einfach anderen Gutes zu tun, andere Menschen zu segnen, anderen zu dienen. Für sie zu beten, ihnen praktisch zu helfen. Vielleicht einem Schulkollegen bei den Hausaufgaben zu helfen, der sich ein bisschen schwer tut. Dann Mama den Mülleimer raustragen. Alte Frauen eine Tasche tragen, Kranke zu besuchen. Vielleicht zu sagen, hey, du bist krank. Kann ich in ein Haus kommen, für dich putzen, für dich kochen, bis dir wieder besser geht. Nachbarn beim Umzug zu helfen, mit einem einsamen Nachbarkind zu spielen, jemandem Komplimente zu machen, ermutigen, nettes Wort zu geben. Missionar zu ermutigen. Es gibt tausende Gelegenheiten, Gutes zu tun. Ich bin sicher, wenn ihr Gott im Gebet danach fragt, wird euch Gelegenheiten zeigen, was ihr tun könnt. Es gibt tausende Gelegenheiten. Sogar denen Gutes zu tun, die es nicht verdient haben, die nicht nett sind zu uns. Und seht ihr, in dem Kontext predigen wir dann das Evangelium. Dein Leben ist eine Predigt. Irgendjemand hat mal gesagt, dein Leben ist die einzige Bibel, die viele Menschen lesen werden. Dein Leben ist eine Predigt. Und dein Leben, das hoffentlich voll guter Werke ist, wird das Herz von Menschen öffnen für Jesus, sodass sie da auch zuhören, was du sagst. Und es ist wichtig, wir tun gute Werke nicht, damit wir uns gut fühlen. Weil es ist ja schön, wenn man anderen eine Freude macht. Ne? Jesus sagt es, geben ist seliger als nehmen. Aber wir tun es nicht, damit wir uns gut fühlen. Oder ich tue dir einen Gefallen, damit du mir dann auch irgendwann mal einen Gefallen tust. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir Licht sind. Dass wir Zeugnis sind für Jesus. Wir tun es eigentlich für Jesus, wie alles, was wir tun. Alles, was wir tun, sollen wir als Anbetung für Gott tun. Und offen gesagt, ohne Gott backen wir es auch gar nicht. Jemandem Gutes zu tun, vielleicht denen, die wir eh lieb haben, aber was ist mit denen, die uns auf den Keks gehen? Oder denen, die nicht freundlich sind? Das ist übermenschlich, da brauchen wir Gottes Gnade wieder, seine Zurüstung. Also wir wollen gute Werke tun, um Jesus zu verherrlichen. Das soll der Antrieb sein für alles in unserem Leben. Also bist du eifrig für gute Werke? Ist das in dir drin? Erinnere sie staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Kann Jesus ständig fragen, Jesus, zeig mir, was ich Gutes tun kann in deinem Namen. Zeig's mir. Ich meine, bist du bereit? Bist du offen dafür? Oder bist du eher selbstsüchtig und träge und faul, sagst, ich will gar nicht wissen, was ich Gutes tun könnte. Ich sitze lieber vorm Fernseher mit meinen Chips. Bin ein guter Egoist. Sollen noch vor die Hunde gehen. Jesus und ich, Halleluja. Es ist nicht Christentum. Es ist nicht Jüngerschaft. Es ist nicht Nachfolge von Jesus. Zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und dann zählt er hier so ein paar allgemeine Einstellungen auf, wie wir leben sollen. Niemanden zu lästern. Schlecht über den zu reden. Niemanden zu lästern. Nicht streitsüchtig zu sein. Wir Christen wollen versuchen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Nicht streitsüchtig zu sein, milde. Gegen alle Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, allen Menschen mit Freundlichkeit und Geduld zu begegnen. Leute, das ist Licht, so zu leben. Besonders dort, wo es am dunkelsten sind. Wo die Leute lieblos sind, dir gegenüber und unfreundlich und wo sie lästern und streiten. Da fällt es auf. Warum sollten wir das tun? Vielleicht sogar freundlich zu denen sein, die unfreundlich zu uns sind? Ja, liest weiter. Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren auf dem Holzweg, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, waren versklavt von unserer Lust, von den sündigen Begierden in unserem Leben, führten ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Das ist der erste Grund, weil uns bewusst ist, wo wir herkommen. Wir waren selber nicht besser. Und dann zweitens wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Als die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Unser Gott ist ein Heiland Gott. Und vielleicht war das in deinem persönlichen Leben durch einen Christen, der anders war, in dem diese Güte und die Liebe Gottes sichtbar geworden ist. Vielleicht ist dir in einem anderen Christen die Güte und die Liebe unseres Heiland Gottes erschienen. Ich weiß, in meinem Leben war es so. Ein Freund von mir hat sich bekehrt zu Jesus. Und er hat mich ein Jahr lang genervt, mitzukommen in diesen Gebetskreis, wo er hinging. Und ich hatte überhaupt kein Interesse dran, überhaupt keinen Bock. Beten waren für mich alte Frauen, die den Rosenkranz schwingen vor der Messe. Das war mein Bild von Gebet. Es war nicht attraktiv für mich. Aber dann habe ich gemerkt, wie Gott sein Leben verändert hat. Und das war mit ein Teil, was mein Herz geöffnet hat. Und dann habe ich begonnen zuzuhören über Gottes Güte und über Gottes Liebe. Aber oft braucht es in unserem Leben, dass wir erst Jesus reflektieren, bevor Menschen gewillt sind, von uns das Evangelium zu hören. Die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, als sie erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, denn aus eigenen Werken. Jesaja sagt uns, unsere eigene Gerechtigkeit ist ungefähr so rein in Gottes Augen wie eine gebrauchte Damenbinde. Nicht aus eigenen Werken, die wir getan hatten, ist nicht, was uns rettet, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Gottes Gnade in unserem Leben. Dem, was Jesus für uns getan hat. Durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Jesus hat uns gereinigt von unserer Schuld. Er hat uns ein neues Leben gegeben, einen neuen Start. Das ist, was eine Geburt ist, ne? Ist ein neuer Start. Gott hat uns eine neue Geburt gegeben, ein geistliches Leben, einen neuen Start in unserem Leben. Er hat uns eine neue Natur gegeben, neue Impulse in unser Herz gelegt. Die Bibel sagt uns, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind immer dieselben, wie die wir vor unserer Bekehrung waren. Es gibt diese Geschichte von Augustinus, Kirchenvater, hat ein sehr unmoralisches Leben gelebt, wie das im Römischen Reich allgemein üblich war. Und nachdem er sich zu Jesus bekehrt hat, hat ihn irgendeine ehemalige Konkubine auf der Straße angelacht und ihm begegnet, hat gesagt, hallo Augustinus, ich bin's. Und Augustinus hat sich umgedreht, ist weggelaufen und hat geschrien, aber ich bin's nicht, ich bin's nicht. Wir sind immer dieselben. Gott hat uns verändert. Wir waren Sünder, jetzt sind wir Heilige. Seid euch dessen bewusst. Die Bibel nennt uns nirgendwo Sünder. Oder wenn Paulus seine Briefe schreibt, schreibt er nie an die Sünder in der Philippi. Oder in Ephesus oder sonst wo. Er schreibt immer an die Heiligen. Das ist, was wir sind in Christus. Wir sind Heilige, wir sind neue Menschen. Heilige, ja, die dann und wann noch sündigen. Weil wir Gott nicht immer völlig perfekt hingegeben sind. Aber wir sind Heilige, das ist unsere Natur. Und wir sind immer dieselben. Und deswegen wollen wir gute Werke tun. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Weil wir nicht mehr dieselben sind. Weil er seine Natur mit uns teilt. Weil er sein Leben durch uns leben will. Und seht hier in Vers 6, wie wunderbar, spricht von der Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Im Überfluss. Heiligen Geist, wir haben den Beistand des Heiligen Geistes. Wir haben Anteil an seinem Leben, an dem Leben des allmächtigen Gottes. Und das ist unsere Befähigung, andere zu lieben. Sein Leben in uns. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade. Das hat uns gerecht gemacht vor Gott. Das hat uns in Beziehung mit ihm gebracht. Seine Gnade, nicht unsere Werke. Aber damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wir sind Gottes Erben geworden. Letzte Woche, als ich in Österreich war, haben wir Nachrichten geschaut und vielleicht habt ihr es auch gesehen, diesen Bericht über Trouble. Den Hund der New Yorker Immobilienmillionärin Leona Helmsley. Dem hat sie 12 Millionen vererbt. Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitgekriegt? 12 Millionen an ihren Hund? Und dann den anderen Teil an irgendwelche Enkel unter der Auflage, dass sie einmal im Jahr das Grab ihres Vaters besuchen? Aber wie gerne wäre dieser Hund? Trouble. 12 Millionen geerbt. Wisst ihr, was wir haben, ist noch viel besser. Die Bibel sagt, wir sind Miterben von Jesus Christus. Wir erben alles. Wir erben jeden geistlichen Segen, Epheserbrief Kapitel 1. Jeden geistlichen Segen, den Gott für uns hat in Jesus Christus. Und das ist Lebensqualität. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Und ewiges Leben, denkt dran, ist nicht nur ein langes Leben, sondern ist vor allem auch Lebensqualität. Das ist Lebensqualität. Geistigen Segen, den wir erben mit Jesus. Ihm ähnlich leben zu können. Fähig zu sein, Gutes zu tun. Selbst wenn andere das nicht erwidern. Das ist Lebensqualität. Das ist ewiges Leben. Das ist Anteil an seinem Leben. Und natürlich auch Ewigkeit in dem Sinn von Ewigkeit eben vom Himmel. Und das Coole ist, wir können diesen Segen mehren. Unser Erbe sozusagen im Himmel. Wir können Schätze, wir können Belohnungen im Himmel sammeln, sagt uns Jesus. Und es ist so einfach. Er sagt, für jedes Glas Wasser, was ihr jemandem in meinem Namen gebt. Gitsching! Himmlische Erbe, himmlischen Reichtum erweitert. Es ist so einfach. Also es ist absolut cool, es ist ein absolut guter Deal für uns. Gott rettet uns durch Gnade und dann befähigt er uns. Philipper 2, er wirkt in uns das Wollen und das Wirken und dann am Ende belohnt er uns dafür, was er durch uns tut. Ist doch cool, oder? Und dann sagt er wieder im Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Kriegt ihr den Punkt schon langsam mit, worum es ihm hier geht? Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Das ist keine Option. Wir sind gerettet, um zu dienen. Jeder Christ sollte eifrig sein, Gutes zu tun. Jeder Christ sollte seinen Dienst haben. Was ist deiner? Was sind deine guten Werke? Alles andere ist nicht biblisches Christentum. Ist vielleicht Religiosität, ist vielleicht Stühle wärmen, aber ist eine Nachfolge von Jesus. Sorge tragen, gute Werke zu betreiben, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ist offensichtlich, ne? Für die anderen, denen wir Gutes tun, aber auch für uns. Es ist so heil, es ist so gut. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und Glück und Zufriedenheit in unserem Leben ist ein Nebenprodukt. Das erreichen wir nicht, wenn wir dem direkt nachjagen und egoistisch sind und versuchen, das Glück zu finden für uns selbst. Nee, Glück und Zufriedenheit ist ein Nebenprodukt, wenn wir uns selbst verleugnen und für Jesus leben und unsere Mitmenschen. Und ihnen im Namen Jesu Gutes tun. Also, das ist gut und das ist nützlich für uns Menschen. Wie alles, was Gott uns sagt. Es ist heil, es ist gut, es ist schön. Vers 9.
Törichte Streitfragen aber um Geschlechtsregister, um Zänkereien, um gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Seht ihr den Kontrast? Gutes zu tun im Namen Jesu, dafür sollen wir Sorge tragen, das ist gut und nützlich. Aber diese Streitfragen, Geschlechtsregister, Gesetzlichkeiten, Streitereien sind unnütz und wertlos. Ich denke dran an die Sadduzäer, die zu Jesus gekommen sind und gefragt haben, wie ist das in der Ewigkeit? Da gab es einen Mann, der hat geheiratet, seine Frau ist gestorben, aber zum Glück hat er noch 6 andere Brüder gehabt. Und dann hat der nächste Bruder seine Frau geheiratet, ist wieder gestorben und alle 7 und wessen Frau wird sie in der Ewigkeit sein? Das sind unnütze Streitfragen. Juden waren da sehr gut drin in Gesetzlichkeit. Haben diskutiert, halten die Engel den Sabbat? Das war wirklich ein Thema in theologischen Kreisen. Oder was bedeutet es, am Sabbat eine Last zu tragen? Weil das war auch verboten nach ihren Regeln. Wenn du ein falsches Gebiss hast, bedeutet es, eine Last zu tragen. Das waren Themen damals. Da haben die diskutiert, da haben die gestritten und natürlich Geschlechtsregister, diese Sachen waren sehr wichtig. Ist nutzlos. Unnütz und wertlos, sagt uns Gott durch Paulus. Auch Christen heute argumentieren über die dummsten Dinge. Wie lange deine Haare oder dein Bart oder deine Hose sein darf. Leute, das ist unnütz und wertlos. Es lenkt vom Wesentlichen ab. The main thing is to keep the main thing. Das ist ein Spruch. Also die Hauptsache ist, die Hauptsache zur Hauptsache zu machen. Und die Hauptsache in unserem Leben ist Jesus Christus. Gemeinschaft mit ihm, Beziehung mit ihm und dann gemeinsam mit ihm anderen Menschen zu dienen und andere Menschen mitzunehmen in den Himmel. Es ist verrückt, wenn Leute da draußen verloren gehen ohne Jesus, während wir Christen uns streiten und diskutieren über absolute Nebensächlichkeiten. Welche Instrumente dürfen wir in der Gemeinde verwenden? Und sollen wir blaue oder grüne Vorhänge haben bei uns in der Gemeinde? Und wann wird Jesus wiederkommen? Wann genau wird er sein? Und die Entrückung und jedes Detail. Und Christen können streiten und diskutieren über die nebensächlichsten Dinge. Es ist unnütz. Menschen gehen verloren und wir diskutieren herum und streiten uns über Nebensächlichkeiten. Haben den Fokus verloren, wenn wir das tun. Ist die Lutherbibel die einzige Bibel, die wir lesen dürfen? Unnütze Streitfragen. Statt zu diskutieren, geh lieber raus und erzähl irgendeinen von den Kretern von Jesus. Von dem, was er für sie getan hat. Das ist nützlich. Ich glaube, wir Christen streiten zu viel über unnütze Dinge. Statt dass wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Auf Jesus und andere Menschen mitzunehmen in den Himmel. Es ist besser, wir nutzen unsere Zeit zu evangelisieren, gemeinsam rauszugehen, als herumzusitzen und über die dümmsten Dinge zu streiten. Das ist unnütz und das ist wertlos. Konzentrier dich lieber auf das Gute tun. Das ist, was der Paulus hier im Kontext sagt. Wir sehen einen sektiererischen Menschen, ein Mensch, der gewillt ist, eine Gemeinde wegen solchen Nebensächlichkeiten zu spalten. Grüne oder blaue Vorhänge, richtige Haarlänge, wann wird die Entrückung sein? Was sagt er? Einen sektiererischen Menschen weise nach einer oder zweimaliger Zurechtweisung ab. Christen, Gemeinden spalten sich aus den dümmsten Gründen und leider in den wenigsten Fällen sind es wirklich handfeste Dinge, die biblischen Rückhalt haben, wo man sagt, okay, da geht es wirklich um das Eingemachte, da müssen wir einen Strich ziehen. Oft sind es Eitelkeiten von Menschen. Und Gott sagt uns hier durch Paulus, einen sektiererischen Menschen weist nach ein- oder zweimalige Zurechtweisung ab. Das soll man nicht zulassen, sowas. Also du redest einmal mit ihm, konfrontierst ihn ein zweites Mal und dann tschüss.
Verschwende deine Zeit nicht mit solchen Dingen. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Vers 12. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Paulus hat oder sagt dem Titus, dass er zu ihm kommen soll, aber nicht bevor er einen Ersatz hingeschickt hat in die Gemeinden dort. Und ich mag das an Paulus. Paulus war nicht selbstsüchtig. Gesagt, hey Leute, kommt alle zu mir, ich bin da am Überwintern, ich brauche eure Hilfe. Nee, er wollte, dass die Ordnung bewahrt wird, hatte das Wohl der Gemeinde im Sinn. Also komm zu mir, aber erst wenn ich dir hier Ersatz für die Gemeinde dort, die deine Aufgaben übernehmen können, geschickt habe. Zenas, den Gesetzesgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt, versorgt diese Mitarbeiter von mir. Vers 14, lasst aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse, hier haben wir es wieder, sich guter Werke zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Sagt es sogar seinen Mitarbeitern. Leute, gute Werke, das ist unsere Frucht für Gott. Vers 15, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Das ist wichtig. Wir können unser christliches Leben nicht aus eigener Kraft leben. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. 2. Thessalonicher 3, Vers 13 zum Abschluss. Da ermahnt Paulus die Thessalonicher, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist Gottes Wort an uns heute Morgen. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und geht in der Gnade Gottes, in seiner Kraft. Und führt es aus, setzt es um, was Gott uns hier sagt. Ich bin sicher, Gott wird es euch persönlich machen und euch zeigen, wo ihr gute Werke tun könnt, in seinem Namen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns Einsicht gibst und dass du uns auch immer wieder herausforderst. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was es für uns persönlich heißt, dir nachzufolgen und Zeugen zu sein. Gutes zu tun. Zeig uns, wie wir das konkret umsetzen können in unserem Leben. Und stärk uns, deine Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.